Heute mit dem Thema
Album des Monats Mai 2025.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 96. Folge von Metal Markus Metal Podcast und zum Album des Monats Mai 2025. Und natürlich ist Mike mit dabei. Das hat sich gereimt, ne?
Das hat sich gereimt.
Und was sich reimt, ist gut, hat Pumuckl gesagt.
Richtig. Der hat sich auch mittags schon Bier reingelötet mit dem Meister Eder. Also von daher alles gut.
Maßkrügeweise.
Ne, Maßkrügeweise.
Andi? Ist ja Bayern, ne? Ist ja ganz normal da, genau. Ja, Leute, wie schon beim letzten Mal, auch diesmal ist es wieder ein bisschen anders. Wir haben eigentlich 8 Alben besprechen wollen, haben dann gemerkt, 2 haben wir so irgendwie gar nicht geschafft und haben es am Ende so auf 6 runtergeschraubt. Und lange Zeit stand die Folge auch unter keinem guten Stern, was überhaupt eine gemeinsame Aufnahme angeht. Mike, möchtest du zum Einstieg mal das kurz den Leuten mitteilen, was genau passiert war?
Ich hatte am Freitag vom Rock Hard Festival auf dem Rückweg zur Wohnung einen kleinen Unfall mit einem Baum.
Einem End.
Der wollte mir einfach nicht aus dem Weg gehen und zum leicht derangierten Gesicht und zur leicht geschwollenen Nase, weil ich so Karl der Kojote-mäßig gegen diesen Baum gerannt bin, kommt halt auch noch eine kleine Erkältung dazu. Deswegen, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen schniefe oder sehr nasal klinge, bitte ich das zu entschuldigen. Beim nächsten Mal wird es dann vielleicht ohne Katastrophen funktionieren.
Genau. Damit haben wir die Frage oder die Geschichte zum Einstieg ja quasi beendet und können, glaube ich, direkt abtauchen in unsere diesmal nur 6 Alben, die wir uns rausgesucht haben. Wir haben tatsächlich auch 6 Hörermeinungen hinten raus. Wenn wir jetzt noch irgendeinen anderen Bezug zur 6 finden, dann haben wir eine 666-Folge. Aber mir ist bis hierher nichts eingefallen.
Das ist die Folge 96.
Hammer. Ha. Evil. Geil. Okay, also ja, das
passt zu deinem King Diamond T-Shirt.
Ja, das passt auch. Genau, ich war nämlich, wenn wir heute aufnehmen, vorgestern bei King Diamond. Gestern waren wir bei Sabotage.
Und bei King Diamond musste ich gesundheitsbedingt noch aussetzen. Das ging noch nicht. Und ja, irgendwie ist mein Sabotage-Ticket dann doch über diverse Umwege, obwohl ich schon verkauft hatte, wieder zu mir zurückgelangt, dass ich doch hin konnte. Und ich hätte mir in den Arsch gebissen, wenn ich nicht da gewesen wäre.
Und vielleicht wisst ihr sogar schon, warum, weil vielleicht haben wir eine Folge aufgenommen, wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, die auch schon veröffentlicht worden ist, wie üblich, ihr kennt, das ist das Paradoxon der Podcast-Aufnahmen.
Genau.
Aber für heute geht es mal wieder um Alben des Monats. Der Mai war relativ dünn besetzt, ne, hätte ich gesagt. Also als wir im April schon zusammengesessen haben und uns so überlegt haben, worüber wir im Mai sprechen möchten, haben wir so ein paar Probleme gehabt, überhaupt Alben zusammenzubekommen, wo wir sagen, die würden wir beide gerne hören. Ne? So.
Das ist genau so. Also irgendwie unglaublich. Also ja. Wenn die Monate vorher so voll waren mit Veröffentlichungen, war dieses Mal irgendwie fast nichts.
Ja, vor allen Dingen haben wir ja stellenweise Monate gehabt, wo wir Sachen wirklich ausgelassen haben, ne? Wo wir gesagt haben, ja komm, dann reden wir lieber darüber und ganz komisch. Also dieser Monat war echt sehr, sehr komisch. Darum starten wir jetzt einfach mal wirklich rein in den Monat. Und zwar dürfte das direkt für heiße Kontroversen da draußen sorgen. Die Band, über die wir jetzt reden möchten, die hat ihr 17. Studioalbum veröffentlicht.
Maiden.
Oh, nein, das 17. Album von Maiden ist zwar auch richtig, aber das ist schon ein bisschen her. Und das Album ist erschienen bei Raw, also bei Raining Phoenix Music, Raw. Es ist ein Album einer Band, die aus deutschen Landen kommt und die von Presse und Online-Medien gefühlt seit ihren allerersten Alben schon immer gehasst oder zumindest sehr belächelt wurden. Es geht um Crematory und das neueste Werk hört auf den Namen Destination und da sind in Summe 12 Songs drauf und wie üblich seit der letzten Folge, ist auch gut, ne? Starten wir das Ganze mal mit einem Blick auf das Cover von Destination. Ja, Mike, was ist das? Das ist irgendwie eine Gruppe von rot gekleideten, sieht so ein bisschen aus wie so Nazgul, ne? Oder so,
ja,
oder,
so ein
oder
kleines
wie Harry
bisschen,
Potter,
ja.
Die Dementoren oder so. Die sitzen ja auf einem Thron, würde ich mal denken, ne?
Genau, viel Rot ist viel zu rot. Sehen. Also
soll wohl Blut sein, ne? Weil ansonsten ist es sehr grau. Also das Rot ist halt die vorherrschende Farbe, die es wirklich gibt, sieht also nicht wirklich schlecht aus. Also
nee, ich finde das Cover auch ziemlich gut.
Es hat schon eine ziemliche Atmosphäre. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ob das zur Musik passt. Ne? Aber erstmal optisch. Ja, aber
das fällt ins Auge und Das ist ganz gut gemacht.
Ja, und auch hinten, ne, ist es konsequent fortgeführt Mit so einem Tor. Könnte auch Axel Rudi Pell sein, ne? So ein bisschen so hinten dieses Backcover mit dem Toreingang.
Ah, auch wenn man das Rot gegen Lila ersetzt, könnte es auch ein Pell-Cover sein. Also von daher. Nee, aber wie gesagt, optisch kannst du da absolut nichts sagen. Kommen wir zur Akustik oder möchtest du dir erst die CD näher angucken?
Ich hätte gedacht, wir schließen das jetzt, was Cover angeht, erstmal ab. Ne? Also im Booklet sind alle Texte abgedruckt. Es gibt Fotos von allen Bandmitgliedern. Also das ist schon wirklich ein Album, wo man auch sagt, da lohnt sich rein von der Optik, ne, und von dem, was geboten wird, die Anschaffung eines physischen Tonträgers unter der Prämisse, dass man eben mit dieser Musik klarkommt. Und Mike, was ist denn erstmal deine Einschätzung? Was für Art von Musik machen Crematory überhaupt?
Ja, als Markus mir gesagt hat, dass er gerne Crematory besprechen wollen würde, war mein erster Vorschlag, meine erste Aussage, ob er mich denn provozieren wollen würde.
Das stimmt.
Nein, natürlich kenne ich Crematory auch schon seit, keine Ahnung, seit wann gibt es die jetzt? 30 Jahre, 34 Jahre.
Irgendwann in den 90ern, ja.
Da bist du ja gar nicht drum rumgekommen. Und wer weiß, wer mich kennt, der weiß, dass ich nie der große Death Metal Fan oder sowas war. Und Crematory hatte ich immer so ein bisschen in die Death Metal, Gothic Metal Schublade einsortiert, was nie, bis auf so die Genre Platzhirsche, Moonspell und Paradise Lost so wirklich mein Ding war. Also da bin ich nie ganz tief eingetaucht. Jetzt habe ich mir dieses Album angehört und habe mir gedacht, das ist gar nicht so scheiße, wie ich erwartet habe. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass ich ohne Erwartung an dieses Album rangegangen bin und mir beim Hören mehrmals gedacht habe, das klingt so ein bisschen wie ein Synthie-Pop oder Future-Pop-Album, wo ein Metal-Sänger drauf singt und irgendjemand harte Industrial-Gitarren drunter gemischt hat.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist definitiv kein Death Metal und vielleicht ist es Gothic Metal oder was auch immer. Ne? Und wie ich es eingangs ja schon gesagt habe, solange ich Crematory kenne, hat ein Crematory immer einen schweren Stand in Presse und auch online ist das heutzutage immer noch so. Also besonders gut weggekommen ist das neue Album jetzt auch nicht unbedingt. Was man hier auch nicht unerwähnt lassen kann, ist, dass die Band natürlich auch schon immer sich so ein bisschen unglücklich in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch verhalten hat, so wie sie dann jüngst auch mutmaßlich mit einem Account, der Band halt wirklich gehört, unter schlechten Rezensionen irgendwie geschrieben haben, die Leute haben ja keine Ahnung oder ihnen musikalischen Sachverstand absprechen oder die Leute sollten doch mal die Schnauze übrigens mit TZ geschrieben halten. Es hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich denke mir immer, das hat die Band eigentlich gar nicht nötig, weil allen Unkenrufen zum Trotz waren Crematory immer relativ erfolgreich. Also das kann man, finde ich, nicht wegdiskutieren. Auch jetzt sind sie ja gechartet in den Top 10. Ich glaube, Platz 8 war es.
Das ist ja, glaube ich, das, was gerade den Markus, den Schlagzeuger und Bandkopf so wurmt, dass sie zwar gut verkaufen und dass sie in die Charts kommen und so weiter, aber alle immer nur über die Band lächeln und fühlt sich, glaube ich, als Künstler nicht ganz verstanden. Aber andererseits,
who cares?
Gott, ne? Das wäre mir doch total egal irgendwo. Also mir wäre lieber, die Leute würden mich vielleicht belächeln, aber ich würde so viel Alben verkaufen, dass ich irgendwo in den Top 10, Top 20 rumschwirre und eine Band 34, 35 Jahre am Leben erhalten kann, als dass mir die Kritiker hinterherlaufen und nach 3 Jahren kräht kein Hahn mehr nach meiner Truppe.
Ja, oder du bist der ewige, wie es bei Trivium so ist, ne, der ewige Star von morgen, aber du wirst es einfach nicht. Das ist ja so, ne, glaube ich, der Fluch. Bei Trivium erzählen immer alle, mit dem nächsten Album werden die ganz, ganz groß und Trivium sind weiterhin, obwohl sie 20 Jahre am Werk sind, nicht ganz, ganz groß. Also bestimmt auch nicht schlecht unterwegs, aber sie haben nie den Status erreicht, der ihnen gefühlt seit 20 Jahren zugesprochen wird.
Eins muss ich aber sagen, auf dem und ich glaube auch schon auf dem Vorgängeralbum ist der Felix ja der einzige Sänger, der also jeden Stil versucht zu singen, vom Growling über dieses, diese normale kratzige Gesangsstimme, sage ich jetzt einfach mal, bis auch zu Clean Gesang. Und es gab ja Phasen, wo Crematory wirklich einen Clean Sänger dabei hatten, meistens war es der Gitarrist.
Gut.
Da muss man wirklich sagen, die Stücke haben mir dann doch wesentlich besser gefallen. Wobei Felix seine Sache im Rahmen dessen, was er kann, wirklich gut macht. Also vor allen Dingen beim letzten Song, das ist auch mal wieder ein deutscher Text, Das letzte Ticket, da singt er wirklich okay. Da kann man nichts sagen. Also wenn man bedenkt, dass er jahrelang vorher nur gegrowlt und hat, dann, ja verdammt nochmal, hey, ist gut gemacht.
Ja, also ich habe es eingangs schon gesagt, dieses Gehate, wie man jetzt ja neudeutsch sagt, gegenüber der Band verstehe ich halt nicht so ganz. Ich habe es schon damals nicht verstanden. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Crematory eine Band von Weltformat sind, die irgendwie demnächst Stadien füllen oder so, aber die ziehen ihren Stiefel seit 30 Jahren durch. Die haben ihre Fanbase und das Album kann ich mir jetzt auch anhören, ohne dass es mir wirklich wehtut. Also ich habe in meinem Leben schon wirklich Sachen gehört, die ich ausmachen musste. Also ich finde es okay und meine Songempfehlung von dem Album wäre der Opener Destination, weil da brät die Gitarre doch stellenweise relativ ordentlich noch mit.
Mhm. Meine wäre Banished Forever, wo ich sagen würde, ohne die Keyboards könnte die Nummer sogar von Paradise Lost sein. Und dann hat mir noch sehr gut gefallen, ich kann gerade meine eigene Sauklaue nicht lesen, Entschuldigung, Days Without Sun, das ist wirklich so ein schöner, ja, Gothic Wave Song mit ein paar harten Gitarren. Der ist schön komponiert, der gefällt mir. Der hätte einem jungen Ich, also einem jungen Mike, so in der Zeit zwischen 19, 20, 21, als ich mal so eine Gothic- und Gothic-Metal-Phase hatte oder Gothic-Rock-Phase hatte, hätte mir das gut gefallen. Ja. Also von daher, Fazit für das, was es ist, für ein eher Gothic-Wave-Album mit Metal-Einschlag, ist es gut. Punkt.
Einziger Wermutstropfen für mich ist diese furchtbare Coverversion von Typo Negative, My Girlfriend's Girlfriend, wurde, glaube ich, auch noch als Single auserkoren. Und da muss ich echt sagen, Leute, das hat nicht funktioniert. In meinen Ohren überhaupt nicht. Sie haben ja auch schon mal vor Jahrzehnten Sisters of Mercy, Temple of Love gecovert. Und das war damals auch schon so, dass ich dachte, lieber nicht. Aber mein Gott, die einen können covern, die anderen nicht. Ein kleiner Wermutstropfen, aber ich hätte gesagt, wer Crematory mag, der wird auch dieses Album mögen. Wer die Band noch nie gemocht hat, wird damit nicht der größte Fan werden. Richtig. Und alle anderen Leute, hört ihr doch einfach nicht, wenn es euch nicht gefällt. Und lasst die doch einfach machen.
Und falls ihr hier zuhört, liebe Crematories, gerade Markus, du bist so ein entspannter Typ beim Otti Metal Keller.
Ja, mega.
Nimm dir die Entspannung doch einfach mit bei den Rezensionen und Kritiken und scheiß einfach drauf und zieh deinen Stiefel weiter durch. Das machst du mit ganz großem Respekt seit ganz, 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 ganz vielen Jahren und da redet euch auch keine Plattenfirma und nix rein. Du machst das ja wirklich selber und verdammt nochmal, bisschen mehr Leckmichhaltung, bisschen mehr Eier und bisschen mehr entspannt sein und weitermachen.
Genau. Kann ich auch nur sagen. Markus Jülich im Metal-Keller kommt immer ultra lustig rüber. Auch sehr selbstironisch und von daher, ja, keine Ahnung. Aber es ist halt was anderes, ne? Wenn man locker, flockig über Sachen redet, als wenn jemand zu dir sagt, ich finde deine Musik kacke.
Also, genau.
Also, aber ist ja auch egal eigentlich.
Genau. Das kann uns hier egal sein. Also, wie gesagt, weiter im Text.
Ja. Wir sind am nächsten Veröffentlichungsfreitag angekommen, das ist dann der 9. Mai gewesen und da haben wir jetzt etwas ausgegraben, was wir, glaube ich, beide vorgeschlagen hätten tatsächlich, was aber eigentlich witzigerweise gar nicht so wirklich eine Band ist. Also es ist schon eine Band, aber sie spielen dir keine eigenen Stücke vor. Es geht um Roxcalibur und zwar sind das, wenn ich mich nicht völlig irre, ja, es ist eine Gruppe von Deutschen auch, oder? Mhm. Und zwar haben die sich der New Wave of British Heavy Metal verschrieben und covern Songs von, Obacht, eher unbekannten und obskuren Bands der New Wave of British Heavy Metal und haben 4 Alben veröffentlicht. Also jetzt das neueste ist ihr 4. Es heißt New Wave of British Heavy Metal from the Vaults, also aus der Gruft sozusagen, ne? Noch nicht mal Sachen aus der zweiten Reihe. In dem Falle wirklich so Single-B-Seiten. Also wirklich ganz obskure Klamotten von Sachen, wo, glaube ich, selbst harte Kenner der New Wave of British Heavy Metal sagen würden, noch nie gehört.
Ja, wahrscheinlich die Musiker, die das irgendwann mal eingespielt haben, wissen selber nicht mehr, dass sie es gemacht haben. Also bei der ersten kannte ich ja wenigstens noch die Hälfte der Bands und vom Namen kannte ich immerhin die Hälfte der Songs. Bei der zweiten wurde es dann schon ein bisschen schwieriger, bei der dritten fast, glaube ich, noch eine oder ein Song. Und bei dem habe ich hinten auf die Tracklist geguckt und habe gesagt, Aber der Andreas Neudert, der Schlagzeuger und Kopf der Band oder mit Kopf der Band, nicht, dass ich jetzt irgendjemand mir auf die Füße trete, hat ja auch gesagt, dass es immer schwieriger wird, dadurch, dass sich viele dieser alten New Wave of British Heavy Metal Helden jetzt doch nochmal irgendwie auf den letzten Drücker wieder vereint haben, wird das halt immer schwieriger, unbekannte Bands zu finden. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Album neben Covid und sonstigen Dingen jetzt eben auch 10 Jahre gebraucht hat. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da sind mega Stücke drauf.
Das ist so. Zahlen, Daten und Fakten haben wir auch noch. Auf der CD-Fassung sind 15 Songs. Auf den Streaming-Fassungen dann mutmaßlich nur 14, weil hier steht, die 15 wäre ein CD-Only-Bonus-Track. Also gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Erschienen ist das Ganze bei Limp Music. Auch immer schön, wenn Sachen noch bei Limp erscheinen, weil da ist ja früher auch Rhapsody gestartet. In ganz, ganz langer Vergangenheit. Und was kann man sonst noch sagen? Hier stehen auch immer die Bands bei, von denen die Songs sind, also okay, es sind nicht wirklich 15 Songs, ne? Der Opener ist irgendwie ein 14-sekündiges Intro oder so. Aber das ist schon, das Faszinierende ist, es sind Songs von verschiedenen Bands, aber du würdest nicht unbedingt es denken. Es klingt schon sehr wie aus einem Guss. Das könnte auch wirklich ein Album sein, das mal irgendwann jemand so aufgenommen hat.
Richtig. Cool. Das war aber bei den ersten drei Alben tatsächlich auch schon, dass man wirklich, wenn man es nicht wusste, einfach gedacht hätte, hey, das ist ein cooles Oldschool-Metal-Album im Geiste der New Wave of British Heavy Metal. Und wenn da zwischendurch mal ein Song auftaucht, den man kennt, dann den haben sie aber cool gecovert, bis man dann feststellt, hey, alles Coverversion. Was haben wir denn auf dem, apropos Cover, was haben wir denn auf dem Cover, Markus?
Ja, das ist
ein Cover von wem?
Ich würde mal denken, das hat was mit dem ewigen Helden zu tun. Es sieht so ein bisschen nach Eric von Melniborn aus, oder
richtig,
wie der heißt.
genau das.
Ist so eine Fantasy-mäßige Szene in einem Turm, würde ich mal denken, ist das, wo halt unser Held im Fokus steht und irgendwie umringt ist von irgendwelchen komischen Goblins. Gestalten, Goblins, genau. Was auch immer, Figuren, die ihn attackieren. Also so Fantasy, so könnte auch ein Buchcover von Fantasy aus den 80er Jahren sein. Also das passt inhaltlich schon mal hervorragend.
Ja, wer hat's gezeichnet?
Keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt.
Ronnie Matthews, sieht man auf den ersten Blick.
Ja, wenn man den Namen kennt und weiß, dass er diesen Stil macht, dann natürlich.
Verantwortlich für fast alle Magnum-Cover, für das letzte Aventasia-Cover auch. Mystery of Time war auch von ihm. Also hat schon einen sehr speziellen Stil. Macht jetzt leider nichts mehr. Der Mann ist auch, glaube ich, schon über 80, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht irgendeiner noch was aus seinem Fundus kauft, das letzte Cover, was er offiziell veröffentlicht, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das kann sehr gut sein. Ja, musikalisch müssen wir euch jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, was einen erwartet, wenn es um New Wave of British Heavy Metal geht, dann klingt das natürlich auch genauso. Das heißt, das ist mal mehr, mal weniger kauzig, ne? Es ist immer sehr melodisch. Es macht auch mal so ein paar Schlenker in Richtung Pop schon fast, ne? Bei so ein, zwei Songs, was aber trotzdem sehr gut zusammenpasst. Abgesehen vom Cover-Artwork gibt es ein sehr dickes Booklet dabei, wo es halt auch Liner-Notes gibt, also zu den Songs stellenweise natürlich, ne? Also wo die herkommen, aber dann auch sowas halt wie Gedanken dazu, ne? Was man sich jetzt dabei gedacht hat und überhaupt. Bandfotos gehören natürlich auch dazu. Und wenn ich mich nicht völlig irre, kann man hier eine der Personen auch schon relativ lange Zeit kennen, der gute Kalli, wenn ich mich nicht völlig irre, hat mal bei einer Band namens Abandoned gespielt und die haben in grauer Vorzeit mal einen Wettbewerb vom Rockhard gewonnen, wo man einen Eröffnungsslot auf einem Rockhard-Festival gewinnen konnte, bei einem obskuren Streaming-Wettbewerb. Also du konntest Songs einreichen, dann konnten Leute die Songs runterladen und der am Ende halt die meisten Songs verkauft sozusagen hat oder von dem am meisten runtergeladen wurde, der durfte auf dem Rockhard-Festival spielen und das müssten damals Abandoned gewesen sein. War dann eher so Thrash-Metal, aber daher meine ich, kenne ich diese Person auf jeden Fall.
Ja, Masters of Disguise hat die gleiche Besetzung und sind halt auch sehr umtriebige Leute. Der Neudi war ja auch lange bei Manila Road und jetzt bei Sentry, der Nachfolgeband. Also das Album klingt sehr natürlich, sehr warm. Also da ist kein Loudness War, da ist kein groß getriggert oder digitalisiert. Also das ist wirklich, es klingt zeitgemäß, aber irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber sehr schön, sehr warm, kann man ganz toll anhören. Eine Wohltat, finde ich. Welche Songs haben dir denn am besten gefallen, Markus?
Es ist sehr schwierig, weil das ist grundsätzlich ja eine Art von Musik, für die ich sehr empfänglich bin, für dieses, wie wir es mal so schön ja auch versucht haben zu erklären, dieses leicht kauzige, ne, diese ganz spezielle Melodieführung, die hier aufgeboten wird. Also das Album hat mir in Summe wirklich sehr gut gefallen und ich kann mich nur wiederholen, wenn ich es nicht selbst wüsste, dass das keine Kompositionen sind, die für dieses Album exklusiv gemacht worden sind, sondern eben, es ist ja eigentlich mehr eine Compilation. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst wissen würde. Also das ist schon eine sehr schöne Angelegenheit letzten Endes. Aber natürlich habe ich trotz allem eine Songempfehlung. Und zwar ist das der Song, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil er dieses poppige Feeling sehr versprüht. Das ist Mystery Girl.
Ha! Den habe ich auch. dazu aber dann noch Hawks of Cairo oder Only Heaven Knows, wenn es ein bisschen balladesker sein darf. Dann gibt es noch, wenn es aus dem Rahmen fallen darf, mit Cecil B. Divine auch noch einen ungewöhnlicheren Song. Also hier gibt es eine Menge zu entdecken. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Songs man davon wirklich irgendwo im Original auftreiben kann. Es dürften
online,
wenige sein.
Online dürfte es eine Herausforderung werden,
schon,
oder?
Schon alleine online, geschweige denn wirklich in physikalischer Form. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das bis zum nächsten Rockscalibur-Album nicht wieder 10 Jahre dauert. Und wenn doch, dann wird die Wartezeit sich trotzdem lohnen.
Ja, es macht auf jeden Fall immer Spaß. Das kann man abschließend, glaube ich, sehr gut dazu sagen. Und falls ihr die Band nicht kennt, aber irgendwie auch eine Affinität für dieses kauzige britische Ding habt, solltet ihr das echt mal anchecken. Das macht richtig viel Spaß. Und von Spaß kommen wir jetzt zu etwas, was sehr ernst aussieht. Optisch zumindest. Wir sind am 16. Mai angekommen und bei einer Band, die Mike und ich und meine Frau Kati ebenfalls Ende des letzten Jahres in der Kulturrampe in Krefeld gesehen haben.
Das müsste Oktober gewesen sein oder so.
Oktober oder November. Mhm. Und zwar geht es um Absolver. Damals hatten sie gerade ihre neue Single am Start. Und jetzt ist dann ihr 7. Album erschienen. Es hört auf den Titel Justice und ist, nach dem, was hier steht, eigentlich auf einem Label namens Rock Sector Records erschienen, aber das ist eigentlich nach meinem Verständnis auch eine Form von Eigenvertrieb. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Label, was irgendwie Amazon oder so beliefert. Also dieses Album kriegt man am einfachsten in Anführungsstrichen über den offiziellen Shop der Band, verbunden mit Zollgebühren für Deutschland und weiß ich nicht was. 7. Album und Absolver machen Heavy Metal, oder? Hätte ich gesagt, einfach.
Ja.
In verschiedenen Ausprägungen, mal melodischer, mal ein bisschen rifflastiger, aber halt immer getragen doch von melodischen Refrains letzten Endes. Und wir starten erstmal mit dem Cover. Mike, was hältst du von dem Cover? Ich würde sagen, das ist so ein Love-It-or-Hate-It-Ding, oder?
Richtig. Im ersten Moment habe ich gedacht, ach du Scheiße. Aber je länger man sich das Ding anguckt, und es ist ja auch das 7. Album, gut, jetzt sind nur 4 Leute auf dem Cover, aber es passt natürlich zu die glorreichen 7. 4, ja, nicht mehr ganz so taufrisch aussehende Cowboys laufen die Main Street herunter in Erwartung des Shootouts.
Ja.
Sehr vielleicht gelb. Wollen sie auch nur pokern im Saloon, man weiß das nicht.
Achso, dann nimmt man immer seine Flinten mit, ja, zum Pokern. Also es ist sehr gelb, also es hat einen gelben Hintergrund und dann diese beschriebenen Figuren sind halt mehr so als schwarze Silhouetten. Im Hintergrund ist halt auch so eine Westernstadt wirklich angedeutet. Ne? Sieht halt wie aus so einem klassischen Italien oder wie man noch etwas despektierlich gern sagt, Spaghetti-Western sieht das aus, ne? Und das zieht sich, wenn ich mich nicht völlig irre, auch so durchs gesamte Booklet, ne?
Ja, genau. Die Bandfotos sind so ein bisschen wie Steckbriefe gestaltet.
Aber auf jeden Fall künstlerisch gemacht, ne?
Ja.
Also das ist schon.
Die Songtexte sind natürlich alle wieder dabei.
Man muss dazu auch wissen, das Line-Up, das hier jetzt dann drinsteht, ist nicht mehr aktuell. Carl Schramm wird hier noch als Bassist aufgeführt, hat die Band aber, ich glaube, sogar noch vor dem Release des Albums verlassen. Also da hat er seinen Austritt schon bekannt gegeben. Bin sehr gespannt, wie sich das dann auf die Live-Situation der Band niederschlägt. Absolver ist ja auch als Backing-Band von Blaze Bailey immer unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt auf der letzten Tour dahingehend geäußert, dass Luke Appleton sich den Bass umgeschnallt hat, statt die zweite Gitarre. Und Chris Appleton dann alle Gitarrenparts alleine übernehmen musste. Hat aber trotzdem gut
funktioniert. Sie haben ja schon 9 Bassisten bekannt gegeben, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kann gut sein, ja. Ich war da nicht ganz so hinterher. Ich war mit so ein paar anderen Dingen beschäftigt, so die letzten Wochen und Monate. So Vorbereitung für Folge 100 und so. Ja, also es ist, wenn man sich an diesen gelben Farbton gewöhnt hat, ist das auf jeden Fall schon sehr einzigartig, ne? Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, was irgendwie vergleichbar aussehen würde. Und es zieht ja auch wirklich dieses Cowboy-mäßige oder Western-mäßige Element, ne, schon sehr schön durch, halt auch mit irgendwelchen Galgenstricken, die hier abgebildet sind, oder Pistolen, Gewehren, alles so steckbriefmäßig auch. Also das ist schon in sich ein sehr künstlerisches Gesamtpaket, finde ich. Und außerdem punktet die Band, punkten oder nicht, müsste man jetzt selbst entscheiden, mit sehr vielen Gastbeiträgen. 10 oh ja. Songs sind drauf und auf der Hälfte der Songs gibt es Gastsänger.
Jawohl, da haben wir einmal den fast unvermeidbaren Ronnie Romero, der ja irgendwie auch gefühlt an jeder Milchkanne singt, aber das macht er verdammt gut. Stu Block, den einige von Into Eternity war es, ne?
Oder von Iced Earth.
Oder, ja, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, aber
aber ich glaube, das ist die größere Nummer.
Ja, aber da hat er ja auch mit einem von den Appletons zusammengespielt, von genau. Daher kommt da ja wohl die Connection. Ja, einmal Blaze Bailey natürlich. Und wir haben einmal einen Herrn, der zweimal vertreten ist, namens Daniel Marcelsis.
Hier steht David.
Oh, David, ja, ich sag ja, ich kann meine Sauklaue gerade nicht lesen. Ja, wer zum Teufel ist das? Ja, es ist der Sänger von Thorium aus Belgien und Lord Vulture. Und war auch mal bei Black Majesty. Nein, nicht bei Black Majesty, bei Black Knight aus Holland. So.
Also am ehesten der Mensch, den man nicht unbedingt kennen kann. Weil bei allen anderen, genau, hätte ich gedacht, sollte man sie zumindest vom Namen mal gehört haben. Und bei allen gehört? Gibt es natürlich irgendwie eine Verbindung der Band dazu. Mit Ronnie Romero war ein Absolver ja auf Tour.
Genau.
Blaze Bailey, klar, Absolver ist die Backing-Band von Blaze Bailey. Und Stu Block, klar, Luke Appleton hat bei Iced Earth Bass gespielt und dürfte dann natürlich auch irgendwie einen Kontakt zum ehemaligen Sänger der Band haben. Also alles durchaus nachvollziehbar. Was ich so ein bisschen komisch finde, ist, also ich verstehe die Intention, das verschafft dir, glaube ich, so ein bisschen Publicity. Ne? Wenn du jetzt auch an Streaming-Dimensionen denkst, wird dein Song irgendwie angezeigt, hier, der Künstler ist da jetzt auch mit dabei.
Genau.
Ob sie es wirklich nötig gehabt haben, weiß ich gar nicht, aber man muss neidlos anerkennen, die Songs sind alle schon verdammt geil, oder?
Auf jeden Fall.
Es ist ein sehr abwechslungsreiches Album, wie ich finde. Also man bedient sehr geschickt verschiedene Sachen, man startet sehr straight und rockig, ne, mit Freedom and Glory, das ist 1, 2, 3, 4, los geht's. Thrill of the Chase kennt man schon als Single, das ist ein bisschen poppigeres Appeal, ne, so ein bisschen, aber immer noch in einem Metal-Gewand. Dann gibt's mit Against the Odds of Time halt den Song, wo Stu Block dabei ist, wo man unweigerlich an eine Iced Earth Power-Ballade denken muss.
Genau.
Und das klingt verdammt geil. Und es tut auch wirklich, finde ich, gut, Stu Block wieder zu hören. Also man mag zu Iced Earth stehen, wie man will mittlerweile, aber singen konnte der Mann immer hervorragend.
Auf jeden Fall, und er ist ja nicht ins Kapitol gestürmt. Man als Kanadier, was will er da auch?
Aber es tut auf jeden Fall gut, ihn zu hören.
Es tut
gut, genau. Ja, und auch die anderen Songs machen da jetzt keinen, also da ist kein einziger Totalausfall drauf. Jeder Song hat halt so eine leicht andere Facette. Es gibt dann auch noch mit Find My Identity einen sehr für den Absolver-Kosmos, wie ich finde, ungewöhnlichen Song, weil der einen sehr, ja, modernen Metal klingt jetzt komisch, aber Absolver, hätte ich gesagt, machen sonst traditionellen Metal und das ist schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber der Song sticht auf jeden Fall irgendwie heraus und nicht nur wegen Ronnie Romero.
Das ist richtig, das ist mir genauso gegangen. Der ist irgendwo so musikalisch ein kleines bisschen, ja, anders.
War auch eine Single. Gute Wahl.
Wie fandest du denn Atlas mit Blaze?
Das ist ein Song, wo ich wirklich denke, der klingt wirklich wie ein Blaze Bailey-Song, oder?
So, genau.
Also, das ist der einzige Song, wo ich denke, der klingt nicht so ganz nach Absolver. Und das liegt nicht nur an Blaze Baileys Stimme, das liegt an der ganzen Stimmung, die in diesem Song aufkommt. Ist jetzt kein schlechter Move in Summe. Also, es macht Spaß, sich das Album anzuhören.
Auf jeden Fall.
Jo.
Ja.
Viel mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sagen, außer vielleicht Songempfehlungen. Meine habe ich quasi schon genannt. Ich fürchte, deine wird es dann auch sein. Find My Identity mit Ronnie Romero ist ein super Song. Noch gar nicht so lang, oder? 4 Minuten geht er nur. Aber also der bleibt einem auf jeden Fall im Ohr mit super Melodie.
Ja, ich habe bei mir tatsächlich Against the Odds of Time aufgeschrieben.
Als auch gute Wahl.
Songempfehlung. Auch wenn nicht typisch für das Album, aber
Sahnesong. Da ist es, glaube ich, schwierig, wirklich zu sagen, was typisch für das Album wäre, weil, wie wir es ja schon gesagt haben, da werden sehr viele verschiedene Spielarten des Metals letzten Endes bedient. Da werden die flotten Sachen, die balladesken Sachen sind genauso dabei. Und ja, also den repräsentativen Song gibt es sicherlich nicht.
Wobei das Album nie zerfahren klingt.
Nee, also das muss man auch sagen, genau.
Klingt jetzt so ein bisschen so, jeder Song klingt irgendwie völlig anders, aber das ist einfach nicht wahr. Also Absolver haben wirklich ihren eigenen Stil.
Du erkennst ihn, ja.
Den erkennt man, ja. Punkt.
So ist das. Ja.
So.
Damit sind wir schon am vorletzten Veröffentlichungsmonat angekommen. Wir sind heute sehr schnell unterwegs. Und zwar...
Wir haben auch noch was vor.
Ja, wir haben noch was anderes vor, genau. Oder haben schon vorgehabt. Ich sag nur Holla die Waldfee. Aber darum geht's nicht. Es geht um Holla. Und zwar, der 23.05. ist es. Und zwar reden wir hier von einem zweiten Album von jemandem. Es heißt Next in Line. Und ja, der Künstler heißt Holla. Und wer eine Affinität für Musik aus Italien hat, könnte diesen Künstler kennen. Denn er war jahrzehntelang Sänger bei der Band Eldritch. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem bekannt. Die machen Progressive, aber haben auch sich in ihrer Historie sehr oft gewandelt. Also ganz am Anfang haben sie so typische 90er Jahre Progressive Metal mit Keyboards gemacht. Dann irgendwie nach ihrem dritten, vierten Album haben sie auf einmal so einen Schlenker in Richtung Thrash Air gemacht, haben trotzdem immer noch sehr technisch dabei agiert, haben das dann auch ein paar Jahre durchgezogen, um dann so in den 10er Jahren, glaube ich, wieder zu diesem eher Keyboard-orientierten Progressive Metal zurückzukehren, ohne dabei dann diese neu gewonnene Facette dieser thrashigen Gitarren dabei zu verlieren. Und all diese Jahre gab es eigentlich immer zwei Leute, die die Band getragen haben. Und einer davon war eben Terence Holla als Sänger und Textschreiber der Band, der dann aber irgendwie, ja, auf einmal nicht mehr dabei war und jetzt auf einmal so AOR-mäßigen Hardrock macht unter seinem Nachnamen. Und das hat Mike in den Ring geworfen. Next in Line erschien bei Scarlet Records. Mhm. Zählen ist jetzt nicht so meine Stärke. Ich glaube, 11 Songs sind drauf, ne?
11.
Zweites Album. Mike, erzähl doch mal, was fällt dir sonst noch zu Herrn Holla ein oder zu dem Album im Allgemeinen?
Ja, ich habe das erste Album zur Review bekommen damals. Und also damals noch gar nicht so lange her, war letztes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Das hieß Reborn. Und das hat mich total begeistert, weil das so ein ja, Hardrock-Stil ist, wie er in den Ende der 70er, Anfang der 80er auch viel im Radio lief. Das hat so einen Hauch Supertramp, das hat einen Hauch Journey, das hat einen Hauch Toto. Das ist jetzt also nicht dieser Nestor 80er Jahre Pudelrock, Hardrock, sondern das ist mehr so dieses...
Oder aktuell Heat, ne?
Oder aktuell Heat, wobei Heat nur ein bisschen zu metallisch sind manchmal, aber...
Ja, aber sie haben ja auch diese sehr pompösen Keyboards dabei.
Genau, ich weiß, was du meinst. Also das ist mehr so, ja, gediegen ist so das falsche Wort, aber das ist einfach so, ja, das ist Musik, die erinnert mich an Jugend, die erinnert mich an Kindheit, das, was da so im Radio lief, das ist so dieser Sound, so ein bisschen Steely Dan ist drin. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen mehr Artifati, als es eigentlich sein soll. Es ist einfach coole Rockmusik, cooler AOR, mit einem Sänger, der einfach macht, was er möchte. Und da ist so ziemlich alles dabei, was man so in dem Genre braucht, von schnellen Sachen wie Stormy oder 24/7. Oder Balladesque mit The Ocean und Away. Ganz, ganz wunderbar. Und es gibt eine Coverversion, was ich erst im Nachhinein mitgekriegt habe. wann höre ich Formatradio? Entschuldige bitte. 2014 hatte wohl eine Sängerin namens Sia mit Chandelier einen Hit. Sehr schönes Video übrigens, muss ich gestehen. Ein bisschen verstörend, aber sehr künstlerisch.
Das Original jetzt?
Das Original, okay. Ja. Und den Song hat Terence Holla sich wirklich auch zu eigen gemacht und zeigt auch, wie man als Rockkünstler Pop-Dancefloor-Nummern in ein anderes musikalisches Gewand packen kann. Da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich höre das Album wirklich gerne. Das ist so ein Album, wenn man draußen im Garten sitzt abends, jetzt wo die Nächte wieder wärmer werden. Ja, wirklich schön. Im Gegensatz zum Cover.
Ja, das Cover ist schon, also ich bin ja eigentlich kein Freund davon, Sachen wirklich so komplett schlecht zu reden, aber das Cover könnte wirklich einen Wettbewerb für das Ich weiß gar nicht, mir fällt gar keine Vokabel dafür ein. Also man erkennt eine blonde, junge Dame, stilecht 80er-Jahre-Look mit fetter Sonnenbrille im Jeans,
Joey Tempest Gedächtnisfrisur.
Ja, das sowieso. Im BH mit Lederjacke und sie steht auf einem überdimensionalen Schachbrett, wo aber noch kein Zug gemacht worden ist, ne? Also die Figuren stehen, nee, gar nicht wahr. Kann gar nicht sein, weil die Bauern stehen da auch. Also irgendwas ist da nicht richtig. Vom Schachpunkt aus wird Schachpunkt. Vom Schachpunkt aus betrachtet. Also es sieht wirklich schon ultra cheesy und klebrig aus.
Ja.
Dazu passt dann auch.
Aber es ist genau in der Stilrichtung des Debüts gehalten. Also von daher,
das stimmt.
Da hat man sich schon Gedanken drüber gemacht. Und mal ganz ehrlich, wenn das Ding im Regal steht, da bleibt der Blick erstmal hängen. Ob man es jetzt in die Hand nimmt, um sich näher anzugucken, weiß ich nicht. Aber es fällt auf jeden Fall auf.
Das erinnert mich sehr hart an ein Album von Ten. Es hat aber einen so futuristischen Look,
So
ein Cyberpunk-mäßiges Zeug.
Das stimmt. Oh. Ja, und es vermittelt halt dieses 80er-Jahre-Feeling von Videospielen,
ja.
Arcade-Hallen, den Videotheken mit den ganzen schlechten Covern und so weiter und so fort. Und eben durch dieses Schachbrett auch so ein bisschen eben dieses Künstlerische, dieses, ja, etwas Anspruchsvolle in Anführungszeichen. Also ich finde, das ist ein saugelungenes Album.
Hier müsste ich dann widersprechen, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal nicht einer Meinung ist. Mein Problem ist tatsächlich der Protagonist hier, Terence Holler. Wie soll ich das jetzt sagen? Natürlich kenne ich ihn als Sänger von Eldritch, aber ich habe ihn nie in dem Sinne als wirklich herausragenden Sänger wahrgenommen. Und wenn ich jetzt fies wäre, könnte ich sagen, naja, bei Eldritch war das vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil bei Progressive Metal ist ja manchmal auch die technische Darbietung, das, was einen so flasht, ne? Und wenn der Gesang da nicht der allergeilste ist, fällt das vielleicht ja nicht unbedingt so auf. Für meine Empfindung ist es halt wirklich so, dass seine Stimme zu der Art von Musik, finde ich, nicht gut passt. Das, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Ich habe es angemacht, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber ich habe gedacht, also für AOA finde ich seine Stimme nicht wirklich gut.
Also ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt aber auch kein riesen Eldritch-Fan. Also ich kenne zwei, drei Alben. Ich habe auch zwei, drei Alben irgendwo rumfliegen. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt die letzten Jahre immer wieder oder auch damals schon so oft gehört hätte. Von daher, mir macht der Spaß in diesem Gewand und ich glaube, er hat auch seinen Spaß daran.
Ja, das möchte ich mir auch nicht absprechen. Also er klingt schon danach, dass er genau das tut, was er eigentlich will.
Und auch diese Albumnamenabfolge von Reborn, ich bin wieder da, aber Next in Line, jetzt hier das nächste. Ich bin mal gespannt, was sich fürs Dritte einfallen lässt.
Er ist ja wahrscheinlich schon in der Mache und erscheint dann nächstes Jahr.
Möglich ist das, ich weiß es nicht.
Also mein Problem war halt auch, dass mir der erste Song, der mir halt im Ohr hängen geblieben ist, ist die bereits angesprochene Coverversion.
Ja.
Und das bleibt auch der, den ich wirklich empfehlen würde. Und das ist natürlich jetzt nicht die beste Visitenkarte für ein Album, wenn man sagt, das Beste, was da drauf in meiner Wahrnehmung ist, ist eine Coverversion. Gut, jetzt könnte man fies sein und sagen, bei Roxcalibur waren es nur Coverversionen, ne? Aber da ist die Sachlage ja auch ein bisschen anders.
Ja, was würde ich empfehlen? Das ganze Album würde ich fast sagen. Nein. Balladesque, The Ocean und fürs Rockige 24/7, zu dem es auch ein Video gibt.
So sei es.
Also wenn man sich 24/7 anhört und Bock auf mehr hat, genau das bekommt man. Wenn man sich 24/7 anhört und sagt, brr, was ist das denn, braucht euch den Rest gar nicht antun.
Und damit kommen wir zu einem unserer wenigen Hörerbeiträge. Es ist wirklich kein Scheiß, so wie wir beide keine Alben großartig gefunden haben, haben auch viele Leute, die ich gefragt habe, hey, hast du einen Beitrag für Album des Monats, gesagt, nee, irgendwie nicht, weil entweder ist nichts großartig rausgekommen oder was rausgekommen ist, fand ich jetzt nicht so gut, dass ich sagen würde, hey, das ist für mich mein Album des Monats, wo ich einen Beitrag für beisteuern möchte. Aber 6 Leute, hatte ich schon verraten, haben sich gemeldet. Und was wir jetzt hier haben, ist für Sunny, der ein oder andere sollte sie mittlerweile kennen, ihr ganz persönliches Album des Monats. Also hören wir mal rein, was für Sunny das Album des Monats Mai ist. Es sei schon mal verraten, es ist auch am 23. war es, ne? 23. Mai erschienen. Also Bühne frei für Sunny.
Hallo Markus, hier ist Sunny. Ich bin hier mit dem Beitrag zum Album des Monats Mai und wollte eben durchgeben, welches mein Album geworden ist. Ja, Mai, gab es nicht so viel Neues. Die meisten Sachen fand ich dann ja gut, aber nicht irgendwas, was mich total umgehauen hat. Zum Schluss hatte ich dann drei Alben zur Auswahl und habe mich einfach dann dafür entschieden, zwischen den drei Alben, welcher Song mir als erstes eingefallen ist, der bei mir am meisten im Ohr hängen geblieben ist. Und somit ist mein Album des Monats Mai Beyond geworden von Moonlight Haze. Das ist eine italienische Band um die Frontfrau Chiara Tricarico. Ist ehemalige Frontfrau von Temperance und auch aktuell auf Tournee gewesen mit Toby Summers Avantasia. Das Album wurde dann auch produziert von Sascha Alpet, der da auch mit unterwegs war. Das Album Beyond wurde am 23. Mai veröffentlicht über Scarlet Records. Sind 10 Songs drauf, 36 Minuten, also nicht zu lange. Genre würde ich sagen so Power Metal, Symphonic Metal. Das ist jetzt von Moonlight Hills das 4. Album. Und ich war eigentlich überrascht durch die Stimme von der Sängerin. Zeigt auf diesem Album viel mehr Facetten und Möglichkeiten, als man vorher eigentlich kannte. Und hat mir auch viel besser gefallen als bei Avantasia jetzt live auf der Bühne. Und die Art der Songs und die Stimme machen das Album eigentlich recht abwechslungsreich. Hat mir gut gefallen. Und der Song, der mir halt als erstes eingefallen war, ist auch meine Songempfehlung. Das ist der 2. Titel auf dem Album, Tame the Storm. Und da hat die mich halt wirklich mit der Stimme überzeugt und der Song macht einfach Spaß. Ist auch eine ausgekoppelte Single. Grundsätzlich würde ich sagen, ist ein leichtes Album, was man gut weghören kann, was nicht anstrengend ist. Ja, ich bin mal gespannt, was deine anderen Zuhörer so gefunden haben und Mai und was sie für Empfehlungen haben. Also gerne höre ich da auch noch mehr Sachen an, die ich vielleicht noch nicht kenne. Aber ich glaube, wie gesagt, im Mai gab es nicht so viel. Im Juni wird es dann wieder besser. Ja, danke erstmal, dass ich wieder dabei sein konnte. Und ja, viele Grüße an alle von Sunny. Bis denn, ciao.
Ja, vielen Dank an Sunny. Wir haben es also gehört, es geht um Moonlight Haze und ähnlich wie Holler hat Mike Moonlight Haze in den Ring geworfen. Das Album hört auf den Titel Beyond. Einfach nur Beyond, also nicht hinter irgendwas, einfach nur hinter, ne? Im weitesten Sinne. Auf der CD-Fassung gibt es 11 Songs. Einer davon ist laut Aufdruck ein CD-Bonustrack. Wie auch Holler ist das Ganze erschienen bei Scarlet Records.
Ich finde das lustig, dass du Holler immer so spanisch betonst.
Wo es in Italien heißt, ne?
Ja.
Hola. Moonlight Haze und es ist das 4. Album von Moonlight Haze. Und Mike, du hast es in den Ring geworfen. Erzähl doch mal, was fällt dir spontan zu Moonlight Haze ein? Abgesehen davon, dass es im weitesten Sinne Power oder vielleicht Symphonic Metal ist, ne? Female fronted.
Ja, was fällt mir zu dem Album ein? Schön.
Oh, nicht zu viel.
Schön. Also, das ist so ein Album, es gibt manchmal so Sachen, die packen einen, obwohl man gar nicht weiß, warum. Und hier ist es wirklich, ich mag das Cover-Artwork, ich mag die Songs, ich mag die Stimme von der Sängerin, das ist die gute, das ist wieder der Name, den ich nicht aussprechen kann, Chiara Tricarico oder Tricariccio, die wir ja bei Avantasia gesehen haben, wo sie Backings gesungen hat und bei Farewell die Co-Lead-Vocals mit genau. Tobi gesungen hat. Das hat mir schon gut gefallen. Parallel dazu kam dann dieses Album rein zum Reviewen und irgendwie, weiß ich nicht, das fängt mit so einem ganz ruhigen, fast A Cappella-Stück an und weiß ich nicht, war so ein Album, was mich einfach gefangen genommen hat und irgendwann war es dann nach knapp 45 Minuten zu Ende und ich habe mir nur gedacht so, oh, okay, hier sind wir wieder.
Ich glaube, es sind weniger als 45 Minuten. Es
können auch nur 40 sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das hat mich einfach irgendwie so in den Bann geschlagen, obwohl ich eigentlich auch gar nicht so der große Freund von Female Fronted Metal Bands bin, warum auch immer. Aber ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich mir neben dem dann auch Album Nummer 2 und 3 gekauft habe und von denen auch absolut nicht enttäuscht bin. Also Moonlight Haze hat sich bei mir in die kleine Gruppe der Female-Fronted-Bands in meiner Sammlung eingeschlichen. Wobei eigentlich ist es ja auch kackenegal, ob da eine Frau oder ein Mann singt. Hauptsache, der, die das, kann es vernünftig. Und das kann sie. Und ja, Was erwartet uns an Musik? Ja, es ist Symphonic Metal, ja, es ist Female Fronted. Ich sehe schon überall die Nightwish-Vergleiche aufploppen, aber das hier ist, wenn überhaupt, man hier irgendwas mit Nightwish vergleichen kann, gibt es ein paar Songs, die an diese Nightwish-Pop-Hits in Anführungszeichen wie Nemo oder I Want My Tears Back oder sowas erinnern und nicht an dieses opulente, abgefahrene, künstlerische, opulente, habe ich schon gesagt, Orchestrale, was Nightwish heute machen. Wer also vielleicht eine Alternative sucht zu den Nightwish bis zu Once, könnte hier in Moonlight Haze mal reinhören und könnte viel Freude dran haben.
Könnte, ist sehr schön gesagt. Denn, ja, das ist wieder dieser Lordi- oder Epica-Moment bei mir. Das ist vom Grundsatz eine Band, wo all die Zutaten drin sind, die ich eigentlich mag. Es ist ja irgendwie Power Metal, es ist ein bisschen symphonisch, es ist mit Frauengesang, female fronted also. Und das sind alles erstmal Worte, wo ich denke, oh, das klingt interessant. Aber trotzdem ist Beyond nicht so richtig an mich rangekommen. Und ich kann noch nicht einmal so genau sagen, wieso. Es ist halt, ich fand, es klang in sich sehr ähnlich. Mir ist nur ein Song so ganz bewusst im Ohr hängen geblieben. Der war dann auch eine ganze Ecke länger. Und wenn ich mich nicht völlig irre, ist der auch nicht auf Englisch. Einen solchen Song sollte es geben.
Das ist korrekt.
Zumindest ist der Titel nicht Englisch. Und der ist halt auch ein bisschen länger.
Wie wird man das? L'Eco del Silencio.
Ja, exakt.
Das Echo der Stille.
Der Fachmann. Der ist mir ein bisschen mehr im Ohr hängen geblieben. Ansonsten sind die Songs halt alle auch von der Spielzeit alle eher kurz. Ne? Die pendeln sich alle so bei 3 bis maximal 4 Minuten ein. Also der eben genannte ist da eine Ausnahme, der ist ein wenig länger. Und das tut nicht weh. Das bleibt aber auch bei mir halt nicht wirklich hängen. Und das, obwohl es eigentlich mich ansprechen müsste. Auch so, die CD an sich, das sieht alles super aus. Ne? Es gibt ein schönes Cover, so künstlerisch. Ne? Ich weiß gar nicht, was das genau jetzt darstellen soll. Da ist irgendeine Dame drauf mit irgendeinem Gestell.
Der Weltkugeln aus dem Gesicht fallen oder Universen aus dem Gesicht fallen. Also ist, ja, ein bisschen wie ein Brautkleid an. Sieht sehr schön aus, finde ich.
Ja, optisch auf jeden Fall. Auch das Booklet und alles, das ist schön gestaltet. Also man hat Bandfotos von allen, alle Texte sind abgedruckt. Da kann man nicht meckern. Ist auch ein Digipack, das man auch schön halt aufklappen kann. Ne? Du hast ja heutzutage gerade bei Napalm Records gern diese Digifile heißen die, glaube ich, wo du dann nur eine Papphülle hast, wo die CD auf die eine Seite gesteckt ist und auf der anderen ist das Booklet und du brichst dir die Finger, wenn du versuchst, die CD oder das Booklet rauszubekommen. Also das ist hier bei Scarlet Records auf jeden Fall noch eine andere Hausnummer, ein richtiges Digipack. Optisch halt sehr schön wirklich und auch von der musikalischen Darbietung künstlerisch kann ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht wäre, aber ich weiß nicht. Es hat bei mir, bis auf diesen genannten einen Song, nicht gezündet so richtig.
Vielleicht der falsche Moment. Vielleicht.
Kann sein.
Manchmal hat man das ja so. Ne? Warum komme ich nicht an Lordi ran? Ich weiß übrigens, wie ich auf die 45 Minuten komme. Die digitale Version ist tatsächlich nur 40 Minuten lang. Es gibt wie bei Scarlet häufig mal wieder, um die Käufer physikalischer Tonträger zu belohnen, einen CD-Bonustrack. Und damit kommt die ganze CD tatsächlich auf 45 Minuten Laufzeit.
Muss das ja ein epischer Longtrack sein?
Nein.
Also meine
ganz normale Laufzeit.
Meine Songempfehlung habe ich eben schon genannt. Was würdest du den Leuten denn empfehlen von diesem Album?
Den Song DNA, das steht für Do Not Apologize, oder einen etwas härteren, der heißt Untold.
Okay, wunderbar. Und damit sind wir am letzten Veröffentlichungsfreitag angekommen. Das war dann der 30.05., also die...
Ja.
Und wenn ihr eben was Komisches gehört habt, war das eine Krähe draußen im Garten. Genau, haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Wir sind gar nicht in den Metal Mountain King Studios. Wir sind in der Keveler Außenstelle.
Genau, in dem, in unserem Landhaus.
In Mikes Ferienhaus.
Nein, nicht ganz.
Haus am See mit Meerblick, nee.
Also im Gartenteich habe ich so einen ganz kleinen, so 60 Zentimeter mal 20 oder so. Ansonsten habe ich einen Blick auf das Gehege der Schildkröte meines Sohnes und
cool.
Ja, guck in einen ziemlich grünen Garten.
Und am 30. waren wir. Damit gehen wir jetzt mal in eine völlig andere Richtung. Ich meine, wir hatten bislang ja sowieso schon ein sehr breites Spektrum, trotz der eher geringen Anzahl an Alben, die wir diesmal hier auf der Agenda hatten. Jetzt geht es in Richtung Thrash-Metal oder Melo-Death-Metal, da bin ich mir nicht so zu 100% sicher, aber auf dem Sticker, der mal auf dieser CD klebte, war die Rede von Thrash-Metal.
Ja, das passt doch, glaube ich, schon ganz gut.
Und ich hätte gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, als diese Musikrichtung so aufkam, die Variante, die man modernen Thrash-Metal nannte, also so um die 2000er Jahre. Es geht um die Band The Haunted und zwar um ihr neues Album Songs of Last Resort. Auch wie bei Moonlight Haze gibt es auf dem Tonträger einen Bonustrack, der heißt Feeding the Furnace. Ansonsten hat das Album eigentlich 12 Tracks, in dieser Variante 13 Tracks und es ist erschienen bei Sanctuary Media. Auch schön, dass es die noch gibt. Die kommen aus Dortmund, ne, im Ursprung, glaube ich. Oder irgendwo aus der Ecke. Vielleicht irre ich mich gerade auch.
Keine Ahnung. Da bin ich jetzt gerade mal raus.
Weil Sanctuary Media hat doch irgendwann auch mal Inside Out gekauft, ne? Oder irgendwie so, oder Inside Out gehört dazu. Es ist eine ganz komische Situation. Sanctuary Media war auf jeden Fall ein Label, wo in den 90ern sehr viel, nennen wir es mal.
Entschuldigung, ja, ich habe auch was an den Ohren. Sanctuary Media, ja, die sitzen ja in Dortmund, ja, natürlich.
Was dachtest du denn jetzt?
Ich habe jetzt irgendwas mit Sanctuary Media verstanden.
Ach so,
aber,
nein, Sanctuary.
Sanctuary. Sanctuary. Ja, natürlich, die wohlbekannten Kollegen aus Dortmund.
Ja.
Ja, hatten mal, glaube ich, eine kleine Krise mit Neustrukturierung und so weiter. Haben tatsächlich Inside Out gekauft, genau.
Aber haben viel, ja, immer noch, also die haben immer noch einen relativ hohen Output, aber ich glaube in so Dimensionen, die jetzt nicht so unseren Sweet Spot berühren. Weil auch so Haunted ist jetzt ja nicht unbedingt, wo wir beide schreien, müssen wir uns unbedingt anhören. Das war ein Vorschlag von mir. Und wir starten erstmal mit dem Cover, weil das ist sehr interessant. Es gibt riesengroß, also wirklich riesengroß, den Band-Schriftzug, ne, in ihrer Schriftart, welche auch immer das ist, inklusive dieser Silhouette in dem U und dem N, winzig klein drunter, also es ist wirklich winzig, den Albumtitel, Songs of Last Resort, ich würde mal denken, auf Streamingdiensten kannst du das kaum noch erkennen.
Nee.
Dann, ja, das ist eine Wolkenlandschaft, ne, mit einem grünen Hintergrund. Und dann, gibt es da etwas, was aussieht wie ein Schwert. Und entweder ist das ein Schwert mit Raketenantrieb, weil es irgendwie so einen roten Turbostrahl hinten raus hat, oder es soll Blut sein vielleicht, weil unten am unteren Ende sieht es schon sehr nach Blut aus, ne, von der Art und Weise, wie es dargestellt wird.
Dann ist es Werbung für XXL Lutz. Das Schwert hat roten Stuhl.
Eieiei, der war von langer Hand vorbereitet, der Witz.
Der war vorhin, kam der spontan und da war er auch irgendwie besser, aber egal.
Also das Cover ist auf jeden Fall.
Sieht ein bisschen merkwürdig aus.
Ja, aber es ist halt so ähnlich wie mit dem Absolver-Cover, ne? Man guckt schon irgendwie hin, ne? Und sei es nur, wenn man sich denkt, was genau ist das jetzt? Mich wundert halt wirklich dieser riesige Schriftzug mit dem Bandnamen. Yeah. Also, und lustig ist auch, hier auf diesem Digipack sieht das so ein bisschen so aus, als hätte man einfach das Cover irgendwie in schwarzen Rahmen gepackt. Aber ich glaube, auch die Jewel-Case-Hülle sieht genauso aus. Also es, ja, es ist schon sehr interessant. Ja, ansonsten, das Sanctuary Media ist auf jeden Fall ein Label, das noch was für Digipacks übrig hat. Denn neben dem Digipack gibt es auch noch ein Poster in der limitierten Auflage von dem interessanten Albumcover. Und ansonsten natürlich alle Songtexte sind dabei. Und auch sehr viele und auch vor allen Dingen sehr schöne, wirklich Fotos der Band. Also im Studio sieht man sie hier allesamt stehen. Dann auch schön in schwarz-weiß gehalten. Okay, es werden wahrscheinlich gestellte Bilder sein. Ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich ein Schnappschuss ist, während man gerade den Song mixt oder so. Aber es sind schon wirklich schöne, so ein bisschen, ja, fast schon verträumt wirkende Bilder, ne? Die jetzt vielleicht nicht zu der rabiaten Musik so unbedingt passen, aber es ist schon was man gerne in die Hand nimmt und einfach mal so durchblättert, ne? Genau. Und so ein bisschen drin versinken kann. Die Texte sind dann ja so schreibmaschinenmäßig abgedruckt, ne? Mit auch Unterstreichungen oder Durchstreichungen zwischendurch mit rotem Stift. Also das hat schon ein sehr eigenes Flair, finde ich. Das macht Spaß, sich das anzugucken. Ja, musikalisch, wie ist das, Mike? Ist das eine Band für dich oder so gar nicht?
Ja, schwierig. ich habe das Album noch nicht so oft gehört, muss ich gestehen. Bei den ersten beiden Songs habe ich gedacht, Alter, hör doch mal auf, mich permanent anzubrüllen. Ich fühlte mich wirklich angeschrien. Und dann kam Track 3 und es wurde besser. Insgesamt fand ich das Album für mich selbst eher anstrengend. Liegt vielleicht aber auch, wie gesagt, daran, dass ich es nicht oft genug gehört habe und für diese Art von Musik einfach im Moment vielleicht auch gar nicht so in Stimmung bin. Weil, wie gesagt, die letzte Machine Head hat mich ja völlig gepackt. Mhm. Das jetzt Machine Head und The Haunted möchte ich jetzt nicht vergleichen.
Vor allem die beiden Alben nicht.
Genau. Aber ja, es ist definitiv ein interessantes Album, aber ich fand es einfach sehr, sehr anstrengend.
Kann ich ein Stück weit nachempfinden. Wir haben in der März-Folge, war es glaube ich ja auch schon mal, über Thrash Metal geredet und vor allen Dingen da über Destruction. Und ich weiß leider nicht, ich glaube, es kam von dir, dass einen ja schnell dieses im Thrash Metal sehr weit verbreitete Ufter-Ufter-Schlagzeug in Verbindung mit halt sehr aggressiven Vocals, dass das ja schnell auch sehr sich selbst wiederholend klingen kann und dass das natürlich auch wirklich anstrengend sein kann. Kann ich bei dem Album ein Stück weit bestätigen. Darum gefallen mir hier die Songs dann besonders gut, die eben nicht diesem Schema folgen, wo dann vielleicht so ein bisschen eher die Melo-Death-Keule rausgeholt wird. Das wären so zum Beispiel Song Nummer 4, To Bleed Out, der für mich halt wirklich eher wie wie Melo-Death klingt und nicht unbedingt wie Thrash-Metal. Oder auch der Song mit der Nummer 8, Collateral Carnage. Die haben halt nicht diesen nur schnellen Beat, die haben Melodie drin, die haben auch ein bisschen mal getragenere Luft. Passagen, genau, luftiger sind sie vielleicht genau. Auch. Also das sind die Momente, wo mir die Platte wirklich gefällt. Ich kann sie mir am Stück anhören, aber es ist jetzt für mich auch kein Album, das ich stetig und ständig aus dem Regal ziehen würde und sage, da habe ich jetzt Bock drauf, mir die kompletten 40 Minuten so um die Ohren knallen zu lassen.
Das kann ich so unterschreiben. Also vielleicht gibt es mal wieder Momente, wo ich von der Arbeit komme, aufs Rad steige und einfach nur denke, okay, jetzt gehen wir mal durch die niederrheinischen Felder und Wälder ein bisschen Kniegas. Dann kann das mit Sicherheit auch ganz tolle Musik sein, um einfach mal so ein bisschen Frust abzulassen. Aber ansonsten wüsste ich im Moment ganz ehrlich nicht, wann ich mir dieses Album freiwillig anhören würde, damit es mir irgendetwas gibt. Aber handwerklich ist es gut gemacht. Wie gesagt, ja. Ich hätte gerne einen etwas variableren Sänger. Thrash Metal steht und fällt bei mir tatsächlich mit dem Gesang. Da bin ich halt so Sachen wie Testament oder Anthrax wesentlich näher als anderen Sachen, wo die Sänger eben auch wirklich singen können, obwohl sie halt auch dieses straighte Shouten drauf haben. Hier weiß ich nicht, ist nicht so ganz meins, tut mir leid. Vielleicht, aber wie gesagt, das ist tatsächlich von der Aufmachung her, ja. Also bis auf dieses merkwürdige Cover vom Booklet her und allem, ist es wirklich die schönste CD von diesen sechs.
Ja, also auf jeden Fall
die Rockscalibur.
Die, wo man öfter mal diesen Impuls verspüren könnte, die nehme ich in die Hand, die gucke ich mir an oder wo ich mich wirklich hinsetze, das Booklet oder in dem Fall ja das ganze Digipack in die Hand nehme und es mir beim Hören des Albums mal so zu Gemüte führe, inklusive allem, was da so drin steht.
Genau.
Bei Rockscalibur sicherlich auch, weil es da halt viel drumherum gibt. Also wir hatten ja bei der letzten Folge mit Bleed From Within war es ja, glaube ich, ein Artwork oder auch ein Booklet, wo wir beide meinten, ja, das ist genauso, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ne? Ich glaube, diesen Monat hatten wir, was die Booklets angeht, ist eigentlich ganz gut. Also das sind Sachen, wo man denkt, da lohnt sich noch der Kauf eines Tonträgers.
Auf jeden Fall. Und musikalisch war das jetzt auch nichts Schlechtes.
Nee, natürlich nicht.
Also klar, es ist mal schön, dass wir mal tatsächlich nicht überall einer Meinung sind, wie sonst ganz häufig.
Ja, ist doch gut so.
Ja.
Hast du denn trotz allem eine Songempfehlung von diesem Album? Ich habe sie schon genannt, es wäre To Bleed Out.
Den hatte ich auch, von daher nämlich Death to the Crown. Und was ich auch noch sehr schön fand, war, dass auf der digitalen Version, glaube ich, letzte oder was vorletzte Stück, warte mal. Nee, es wäre auf der digitalen Version, also auf der regulären Version, das vorletzte Stück Labyrinth of Lies, was mich so ein bisschen an das experimentelle Revolver-Album zurückerinnert.
Also hast du schon eine Vergangenheit zu The Haunted?
Ja, ja, es ist ja nicht so, dass die Band mir total unbekannt wäre.
Ja gut, ich meine, natürlich man kennt viele Bands vom Namen, aber das heißt ja nicht, ja, dass man zwangsläufig Alben direkt kennt.
Ja doch, so ein, zwei habe ich mal gehört, so ist das nicht. Also
ich habe auch irgendwann mal eine CD von ihnen in der Vergangenheit besessen, das weiß ich auch noch, weil die haben auch mal bei irgendeinem Rockhard-Festival natürlich mal gespielt. Da gefiel mir, glaube ich, damals der Song Abyss mal sehr gut, aber ich bin mir nicht mal mehr sicher. Aber, wie dem auch sei, wir sind für uns quasi am Ende und küren, bevor wir uns den Hörermeinungen hingeben.
Bevor wir das wieder vergessen, meinst du?
Ja. Einmal darf das passieren, nicht zweimal, das wäre doof. Küren wir natürlich noch unser persönliches Album des Monats. Ich muss sagen, mir ist das relativ schwer gefallen, weil Also ich habe ja gesagt, die Holla hat mir nicht unbedingt so gut gefallen und auch die Moonlight Haze nicht unbedingt. Aber die anderen Sachen fand ich dann doch schon jedes Album für sich irgendwie gut, aber letzten Endes hat dann doch ein bisschen der Fanboy gewonnen, sodass meine Stimme an Absolver und Justice für diesen Monat geht.
Ja, ich bin relativ lange zwischen auch Absolver und der Roxcalibur hin und her geschwankt. Hab mich dann aber, bevor ich wusste, dass Markus die Absolver nimmt, für Roxcalibur entschieden, weil das einfach auch die Musik ist, die mir wirklich am Herzen liegt und an der ich mit am meisten Spaß habe. Neben deutschem Power Metal ist die New Wave of British Heavy Metal mit Iron Maiden, Saxon Priest nun mal prägend für mich gewesen und ja, da ist die Roxcalibur einfach das Album des Monats für mich.
So sei es. Ich hatte es schon gesagt, so viele Hörermeinungen gab es diesmal nicht, weil auch viele Leute sagen, es gab nicht viel oder ich fand es nicht so geil, dass ich sage, das ist mein Album des Monats, was sogar dazu führt, dass wir jetzt mal völlig genrefremd auch werden. Weil die gute Anne fragte mich, darf ich auch Punkrock vorschlagen? Ich sagte, das ist alles
genrefremd.
Darf's alles, man darf alles vorschlagen. Ich erinnere mich an meinen Arbeitskollegen Henning, der irgendwann mal mit irgendwelchen komischen Hip-Hop-Sachen oder was Rap um die Ecke kam und ich auch sagte, du, ist mir völlig egal. Wenn du das sagst, dann erwähne ich das auch. Und hier ist, sind sie, hier ist, ach herrlich, hier sind sie also, die Hörermeinungen, die noch verbleiben. Es sind 5 an der Zahl, alphabetische Reihenfolge, diesmal wieder von oben nach unten. Darum also hier die Meinungen von Anne, Paddel, Paddy, Sonja und sogar von Spark.
Ui.
Hi zusammen, hier ist die Anne. Mir ist im Mai irgendwie nichts Vernünftiges, Metalmäßiges über den Weg gelaufen, was sich jetzt gelohnt hätte, hier extra zu besprechen. Aber ich habe eine ganz coole Entdeckung aus dem Bereich Punkrock gemacht. Und zwar das Album, das heißt einfach nur Römisch 2, also wahrscheinlich 2, von St. Plaster. Das ist eine belgisch-niederländische Band bzw. Projekt, die sehr im melodischen Punkrock verhaftet sind. Die hatten ein Debütalbum 2019, dann haben sie eigentlich gesagt, sie machen gar nichts mehr, haben sich jetzt aber dann doch wieder zusammengetan und was ganz Wunderbares zusammengezimmert. Das war auch schon länger in der Mache, ist jetzt am 23. Mai rausgekommen und ist nur süße 38 Minuten lang, hat aber dafür ganze 17 Tracks, also viele kurze Tracks. Die einiges mitbringen, zum Beispiel A Cappella-Stellen, dann aber auch super wütende Shouts, die mir eigentlich normalerweise zu heftig wären, aber so in der Kombi ziemlich cool. Da wird viel rumgeschreddet, dann gibt es wieder Chöre, dann gibt es wieder fröhliche Mitsingstellen. Das ist wirklich sehr abwechslungsreich, greift aber alles sehr elegant ineinander, würde ich mal sagen. Es fühlt sich natürlich an und es macht einfach total Spaß. Und vor allem ist es halt sehr melodisch und man hört Einflüsse von FOD, eine meiner großen, großen Lieblingsbands, die sonst keiner kennt, aber mir macht's Spaß. Und ja, inhaltlich ist das tatsächlich ein bisschen politisch, so sarkastisch politisch, würde ich sagen. Ein paar Songs haben auch so ein bisschen eher persönliche Themen. Genau, und es ist auf jeden Fall mit sehr viel Herzblut zusammengefrickelt, das kann man definitiv sagen. Ist schon echt professionell und vor allem hat sich das gegenüber dem Vorgänger extrem gesteigert. Also der Vorgänger hat mir auch schon gut gefallen, aber das jetzige Album, das hat einfach nochmal wirklich mehr von allem und ja, mich hat es sehr angesprochen. St. Plaster 2.
Hallo Markus. Paddel hier, bezugnehmend auf Album des Monats Mai, habe ich witzigerweise schon vor dem letzten Release Freitag schon eine Sprachnachricht aufgenommen, aufgezeichnet und darin Behemoth mit The Shit of God als Album des Monats erkoren, als mein Album des Monats Mai. Aber dann habe ich mich an den Monat April zurückerinnert, dass ich da die auch eine Sprachnachricht geschickt habe. Und diese dann korrigiert habe, indem ich mich für ein anderes Album entschieden habe. Also habe ich mir gedacht, mit Aussicht darauf, dass The Haunted und Rivers of Nihil am 30.05. auch noch Alben veröffentlicht haben, dass ich die Sprachnachricht zurückhalte. Und tatsächlich ist eins von den beiden Alben, die ich gerade genannt habe, hat Behemoth noch abgelöst. Nichts gegen Behemoth, The Shit of God ist abgesehen von dem Cringe-Album-Titel eine geile Platte geworden. Die Platte davor war mir ein bisschen zu sperrig. Ich habe mich für The Haunted mit Songs of Last Resort entschieden. Das ist tatsächlich eine schwedische Melodic Death Metal Band, die komplett etabliert ist, ein Standing hat, und ich muss meiner Schande gestehen, die waren für mich irgendwie so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Also der Name war mir ein Begriff, habe aber vorher nicht ein Album von denen gehört, bis jetzt, bis auf Songs of Last Resort. Und was soll ich sagen, das Album hat mich wirklich umgehauen. Ich finde, die Kategorie Melodic Death Metal ist, ja, ist irgendwie interessant. Für mich passen die eher so in die Kategorie so breitbeiniger, angethrashter Groove Metal, so die Kategorie so Lamb of God und Devil Driver, also so richtig dicke Hose. Und ja, das Album ist komplett druckvoll und dynamisch produziert. Kurzweilig, 12 Songs, 41 Minuten. Und ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich über das Veröffentlichungswochenende echt begleitet. Und es hat einfach auch so eine hohe, also man hat einfach eine hohe Motivation, dass, sobald es einmal durchgelaufen ist, wieder irgendwie reinzuhauen, weil es auch einfach, es geht einfach gut in die Gehörgänge. Und darum ist es mein Album des Monats. Als Songempfehlung haue ich einfach den Titel Through the Fire rein. Und damit ist das Album des Monats in Mai in Stein gemeißelt und ich werde das auch nicht mehr zurücknehmen. Versprochen.
Hallo Markus, hier ist Paddy von Bleeding. Ich melde mich mit dem Album des Monats Mai bei dir. Ich wusste ehrlich gesagt lange Zeit nicht, was ich nehmen soll. Habe jetzt aber mehr oder weniger durch Zufall die Band Neuroblade, oder ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Neuroblade auf Englisch gesprochen? Neuroblade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Band entdeckt. Die kommen aus Belgien, haben am 2. Mai ihre Debüt-EP veröffentlicht. Die heißt Desert Claw. Und ja, 5 Songs, 23 Minuten 16. Und absolut super, super Musik. Klingt wie Priest in den 80ern. Sowohl vom Gesang als auch instrumental. Also gefällt mir richtig gut. Ja. Wie gesagt, 5 Lieder. Alle Priest-like und trotzdem nicht langweilig. Oder gerade deswegen vielleicht nicht langweilig. Ich habe keine Ahnung. Ist aber eigentlich auch egal, weil ja, Fans des traditionellen Heavy Metal werden sich freuen. Hoffe ich jedenfalls. Also ich finde die echt super. Ja, und wer mag keinen Priest, da kenne ich niemanden. Deswegen, ja, hört einfach mal rein. Mein Anspieltipp ist der Titelsong Desert Claw. Auch der abwechslungsreichste Song von der EP. Ja, mal gucken, was von denen noch kommt. Ich bin gespannt, freue mich drauf. Und ach ja, ich bin auch gerade dabei, ein Review fürs Bleeding zu schreiben. Klickt gern mal rein und hört gern mal rein und gibt Feedback. Und ja, ich freue mich und ja, sag mal, bis demnächst. Bis bald. Vielen Dank. Grüße an alle. Macht's gut. Tschüss.
Hallo Markus und hallo liebe Podcast-Hörer von Metal Markus Metal Podcast. Hier ist Sonja oder auf Instagram sehr besser 81, egal wie ihr mich nennt. Ja, ich darf wieder dabei sein, mein Album des Monats zu präsentieren. Vielen, vielen Dank, Markus. Das ist mir wie immer eine wahnsinnige Ehre. Und ich habe mich durch den Monat durchgehört und wusste nicht so ganz, was ich wählen sollte, Tatsache. Aber letztendlich habe ich mich dann für ein Album entschieden von einer Newcomer-Band, die Tatsache so new gar nicht mehr ist. Ich rede von Dead and Irony. Die Band gibt es schon seit 2010, kommen aus Finnland, die Jungs. Haben auch schon so ein paar Veröffentlichungen, so Singles oder EP-Länge haben sie halt schon rausgebracht. Und jetzt kommt halt das Debütalbum, das da hört auf den Namen Battles and Brotherhood. Hat 43 Minuten und 8 Songs, eine entspannte Länge. Ich mag es halt gerne, wenn ein Album nicht ganz so mega lang ist und knackig daherkommt. Und das schaffen die Jungs auf dem Album wirklich sehr, sehr gut.
ist für mich ein schöner, ja, Oldschool-Metal, sage ich jetzt mal, ohne Überladung, nichts Orchestrales großartig dabei. Also Tatsache mal Musik, die auf der Bühne präsentiert werden kann, ohne dass ein MacBook dabei sein muss, was heutzutage nicht so oft vorkommt. Oder ich nicht so oft wahrnehme, sagen wir es lieber so. Und was ja auch okay ist, aber Tatsache finde ich es ganz erfrischend, wenn es mal so back to the roots ist. Und Tatsache schaffen die Jungs das hier. Und ja, es macht wirklich Spaß, das Album. Hört es euch gerne an, von vorne bis hinten. Aber mein persönlicher Anspieltipp ist halt auch gleichzeitig der Opener. Das ist nämlich das Lied oder der Song Fight. Mit 4:04. Richtig schwungvoll, macht Spaß auf den Rest des Albums, der musikalisch halt ein bisschen anders daherkommt als der Opener. So, also nochmal so schwungvoll und powerful wird das nicht mehr meiner Meinung nach in dem Album, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut. Es macht Spaß, von vorne bis hinten zu hören. Und ich hoffe, dass auch ihr das jetzt genauso macht, wie ich es tue oder getan habe. Wir den Nachwuchsbands eine Chance geben und ja, ihr vielleicht genauso viel Spaß an der Musik habt wie ich. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Markus, ich bin gerne wieder dabei. Und allen anderen wünsche ich jetzt noch einen schönen Monat, einen ja, musikreichen Monat. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an der Musik und vielleicht das eine oder andere Festival, das ihr besuchen könnt in nächster Zeit. Also, bis zum nächsten Monat. Auf Wiederhören.
Hallo, ihr Podcast-hörenden Menschen da draußen. Hier ist das Spark von der Power Hour of Fire, von dem kleinen, aber sehr feinen Power-Metal-Podcast mit Spark und Hyperdrive. Ja, mal wieder ist der Hyperdrive nicht dabei. Deswegen bin ich am Start. Bringe euch hier was mit für den Metal-Markus. Und zwar wirklich eine super, super feine Aufnahme, eine EP, die im Mai rauskam. The Journey heißt das ganze Ding. Von, ja, den Prog-Power-Symphonic-Mettlern und Mettlerinnen. Tales of Time. Hey Leute, hört euch die Scheibe an. Wer mit symphonischem Power Metal was anfangen kann, mit Prog-Elementen und sehr, sehr guter Gitarrenarbeit und vor allen Dingen einen sehr guten Schlagzeuger, dann hört euch die Scheibe an, zieht euch das Ding rein. Für mich war sie sehr, sehr unbekannt, ist auch noch eine relativ unbekannte Band. Ich glaube, 2022 haben sie sich gegründet, kommt aus dem United Kingdom, um es nochmal richtig genannt zu haben. Hier war gerade irgendwie ein Störbeler am Start. Ja, Leute, zieht euch das rein. Wenn ihr mehr Infos haben wollt dazu, Hyperdrive und ich, wir haben in der letzten Podcast-Folge, und zwar in der Folge Nummer 39, der Power Hour of Fire, ausführlicher darüber gesprochen, mit harten, scharfen Analysen von diesem Teil. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mehr reinziehen. Ja, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit allen Sprachnachrichten und sonstigen Nachrichten hier vom Metal Markus Album des Monats. Mai, glaube ich, sind wir. Viel Spaß damit. Bis bald. Ciao, Leute.
Ja, vielen Dank an euch alle für eure Hörermeinung. Es ist immer schön, wenn das Spektrum hier auch ein wenig erweitert wird. Und natürlich darf man auch Punkrock hier empfehlen. Warum nicht? Völlig legitim. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Eigentlich wollten wir über 8 Alben sprechen, haben aber gemerkt, das schaffen wir auch zeitlich ganz einfach nicht, obwohl wir eigentlich so viel Zeit wie nie zuvor hatten, glaube ich, im Grunde. Aber irgendwie...
Du vielleicht.
Ja, theoretisch. Theoretisch hatten wir sehr viel Zeit.
Ja, ich jeder war ja von uns zwischendurch noch auf einem Festival und ja, dann erkrankt und.
Ich sag ja, theoretisch hatten wir Zeit. Ob man sie dann praktisch nutzen kann, ist ein anderes Thema. Wir hatten noch 2 Alben auf der Agenda, die wir dann geskippt haben. Eins war ein Vorschlag von mir und mit der Band hätten wir hier bestimmt auch nicht unbedingt offene Türen eingerannt. Es wäre die Band Waltery gewesen. Das war, glaube ich, auch so ähnlich wie Crematory etwas, wo Mike fragte, willst du mich eigentlich provozieren?
Die musste ich auf dem Rockhard Festival letztes Jahr live ertragen. Und also, liebe Leute, bitte. Also, Entschuldigung, Crematory scheiße finden und Waltery abfeiern, da erschließt sich mir irgendwie der Zusammenhang nicht.
Vor allem, wo Waltery oder Waltery oder wie auch immer man das ausspricht, ja stellenweise sowas von Metal fremd sind. Ja. Das ist ja stellenweise Funk oder Elektro oder sonst was, ne? Also,
ja, Funk wäre noch nicht mal schlimm, aber boah, nee.
Also beinahe gesprochen hätten wir noch über Nations, Neurosis. Das wievielte Album es ist, weiß ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall wären 15 Songs drauf und es hat eine Spielzeit von 1 Stunde und 3 Minuten und ist schon, eine sehr interessante Angelegenheit, sagen wir mal so. Ich glaube, wenn wir wirklich drüber gesprochen hätten, wäre das vielleicht das erste Mal, dass Mike
nichts gemein gesagt hätte.
Oder gemein geworden wäre, könnte
Nein, ich hätte, glaube ich, einfach nichts gesagt.
Genau, sag doch mal was dazu. Ich möchte nicht.
Nein, bitte. Mag das nicht nochmal hören. Nein, alles gut. Das ist einfach nicht meins.
Genau, aber wir hätten noch einen Vorschlag gehabt, nämlich etwas, was Mike in den Ring geworfen hätte. Und zumindest möchten wir mal den Namen kurz erwähnen.
Ja, und zwar wäre das vierte oder fünfte Album von Lord Vigo gewesen, Walk in the Shadows, das nicht das Konzept, die Konzeptgeschichte der letzten beiden Alben fortsetzt, sondern quasi ein Standalone-Album ist. Und, irgendwie haben wir das heute ganz häufig, auch nicht dieses Doomige hat, was die vorherigen Alben haben, sondern tatsächlich einen netten Sprung in den Gothic Rock der 80er macht. Und sehr viele Elemente davon aufnimmt. Ich muss aber auch gestehen, das ist ein Album, das muss man ein paar Mal hören, um da wirklich vernünftig was zu sagen zu können. Und da das erst am Ende des Monats erschienen ist, am 31. nämlich, meine ich, dann noch auch ein paar Tage gedauert hat, bis es bei mir hier endlich angekommen ist, wäre das total unfair, über die Truppe irgendwas zu sagen, wenn man nicht wirklich die Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Von daher haben wir es auch rausgenommen.
So sei es. Wir sind am Ende angekommen, machen noch einen kurzen Ausblick in die nächste Woche. Mike hat mir vorhin erklärt, nach 96 kommt 97, also er hat mir da sehr viel Weisheit vermittelt, denn eigentlich war ich nur auf der Suche, um zu gucken, was thematisch in der nächsten Folge passiert, und die Frage war nicht, was kommt denn nach 96?
Das war die Frage, was kommt nach 96? 97.
Ja.
Und nicht, welches Thema habe ich in der nächsten Folge?
Ich versuche immer komprimiert Sachen zu reden. Das Thema der nächsten Folge ist 10 Songs mit Anne.
Cool.
Ja, wird eine lange Folge, kann ich schon mal versprechen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel wir gelacht haben. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel gelacht, das weiß ich noch.
Ja, das ist schön, da freue ich mich drauf.
Auf jeden Fall sollte man sich drauf freuen. Was ansonsten noch so auf der Agenda steht, bis zur Folge 100, wir hatten es versprochen, Kaffeeklatsch Avantasia, zumindest Teil 1, wird vor Folge 100 kommen. Ob es 98 oder 99 ist, Mike und ich wissen es. Aber wir lassen euch jetzt damit mal zurück und verabschieden uns mit einem Zitat aus dem Absolver-Album, was jetzt ein bisschen martialisch klingt, aber trotzdem muss das einfach mal so sein. Justice is coming, hell comes with me, my rifle is loaded, death you will see. Ciao, Leute.
In diesem Sinne, tschüss.
Sehr gut, die Folge ist im Kasten. Was ist das denn? Oh, Christian, nicht dein Ernst, dass du mir jetzt noch eine Sprachnachricht schickst. Wieder mal zu spät, wo ich schon in der Aufnahme gesagt habe, dass es 6 Hörermeinungen sind. Ich pack die einfach dahinter. Naja. Egal, egal.
Ja, hallo Markus. Das Album des Monats im Mai, das ist für mich, es kommt diesmal aus Deutschland und kommt von der Band Under Ruins. Mit dem neuen Album und auch mit dem ersten Album, mit dem Debüt Age of the Void. Ich finde, das ist ein ziemlich gut gemachter Epic Metal. So nach der Machart von Manowar und später auch natürlich Atlantean Codex und Konsorten. Also in die Richtung geht das ja, und ich finde, dass die Band richtig gute Songs geschrieben hat und sich auch ein bisschen davon abhebt, dass der Sänger sehr entspannt klingt. Also gerade wenn man jetzt von Manowar, Virgin Steel oder ähnlichen Bands ausgeht, die ja doch sehr, sehr emotional singen. Häufig ist es hier eher so, dass es ein etwas entspannteres Timbre hier zu hören gibt. Was für mich gar nicht schlecht ist. Also die doch sehr melodischen Songs gehen trotzdem gut nach vorne und galoppieren durch die Gegend. Ich finde auch, dass die Produktion ziemlich gelungen ist und das Album ziemlich kompakt ist. Mein Lieblingslied von dem Album ist Whispered Curses, Woe Unleashed. Das, wie viele andere Songs auch eine Geschichte erzählt, die sehr dramatisch ist und auch einen guten Unterhaltungswert hat. Ich höre mir die Platte sehr gerne an und kann sie nur weiterempfehlen. Ja, viele Grüße an alle und bis dann.